Gibt es eigentlich auch einen internationalen Jungentag?
In der Form, wie es den internationalen Mädchentag gibt, nicht. Die Jungen bilden die Normalität von Beginn an ihres Lebens. Und das ist für die Jungen mitunter oft sehr tragisch, weil eine Norm schaut man nicht an, weil das ist ja die Norm, an der sich orientiert wird.
Jungen sind die Norm in unserer Gesellschaft, immer noch. Das war Gabi Nuss aus der Münchner Gleichstellungsstelle für Frauen. Dieser Fokus auf eine Norm, das ist nicht nur für Kinder problematisch, sondern auch für Frauen. Bitte denkt euch hier das Gendersternchen mit. Die Frau, der alle anderen entsprechen, die gibt es gar nicht. Die kann es nicht geben. Und das ist unser Glück. Wir leben in einer vielfältigen, diversen Welt. Mit großen, mittelgroßen, kleinen, winzigen, alten, greisenhaften, jungen, haarigen, entharten, rasierten, kindlichen, dicken, fetten, dürren oder dünnen Personen. Und ich hätte noch eine Menge Adjektive mehr auf Lager. Ich bin Barbara Streidel und ich beschäftige mich heute im Rahmen der Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt der Münchner Gleichstellungsstelle mit dem Thema Über meinen Körper entscheide ich selbst. In ihrem Buch Die Erschöpfung der Frauen schreibt die Soziologin Franziska Schutzbach: Auch heute steht der Körper mehr denn je im Zentrum emanzipatorischer Politiken. Ob feministische, antirassistische, queere, trans- oder Behindertenbewegungen, die aktuellen Kämpfe gehen vom Körper in seinen verschiedenen Facetten aus. Kurze Nachricht an Jakob Pfeiffer aus der Gleichstellungsstelle. Hallo Jakob, über meinen Körper entscheide ich selbst. Es geht hier um mehr als um das Schönheitsdiktat, oder? Ich blättere gerade durch Franziska Schutzbachs Die Erschöpfung der Frauen.
Hallo Barbara. Ja, die Frage, wie wir uns von Schönheitsdiktaten emanzipieren können, ist natürlich ein mega wichtiges feministisches Thema. Das beschäftigt viele Mädchen. Das Stichwort Bodyshaming, beschämt werden für den eigenen Körper, das passiert sehr, sehr häufig und das beschäftigt gerade junge Menschen auch ganz intensiv. Aber nicht nur junge Menschen, sondern auch alte Menschen. Die nennen das dann vielleicht nur anders. Und das ist vielleicht auch schon eine Überleitung zu dem, was uns eben auch immer wichtig ist, nämlich intersektional nochmal drauf zu gucken, wie ist es denn eigentlich mit der Selbstbestimmung über den eigenen Körper? Warum ist die so wichtig? Und für wen ist die wichtig und wie verändert sich das auch? Und wir haben da was auf unserer Webseite zu geschrieben. Am besten schaue ich da einfach nochmal nach. Genau, da steht, wie wir mit unserem Körper umgehen, was er uns bedeutet, ob wir uns mit ihm wohlfühlen, ihn mögen oder nicht, bestimmt maßgeblich, wie es uns geht, mit uns selbst, in der Welt, mit anderen. Unsere Körper werden ständig von anderen und auch von uns selbst bewertet und kommentiert. Je nachdem sind sie zu klein, zu groß, zu haarig, zu dick, zu dünn, zu schwach, zu unsportlich, nicht schön genug oder auch mal zu schön. Die gesellschaftlichen Vorstellungen, wie ein idealer Körper sein sollte, erzeugen permanenten Druck, Abwertung und Beschämung. Sie verdecken, wie vielfältig, einzigartig und schön unsere Körper tatsächlich sind. Die Körper von Mädchen und Frauen, die Körper von rassismusbetroffenen Menschen, von Menschen, die mit einer Behinderung oder Krankheit leben und von Menschen, die nicht in die binäre Geschlechterordnung passen, weil sie trans sind, intergeschlechtlich oder nicht binär, sind von diesen Formen von Abwertung, Beschämung und Kontrolle ihrer Körper besonders häufig und intensiv betroffen.
Eine Frau mit Behinderung, das ist Dunja Robin. Ihr kennt sie schon aus der letzten Episode. Sie ist Leiterin und Sprecherin der Netzwerk Frauen Bayern. Manchmal scherzt sie und sagt, sie ist eine Frau, die behindert wird. Dunja Robin engagiert sich dafür, dass Frauen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben führen können. Sie weiß aus eigener Erfahrung, was das bedeutet. Seit ihrem zweiten Lebensjahr lebt sie mit der Diagnose spinale Muskelatrophie.
Genau, und spinale Muskelatrophie bedeutet für meinen Alltag, ich brauche eigentlich in allen Dingen des täglichen Lebens sehr viel mehr Unterstützung, weil ich nicht laufen kann, weil ich zum Beispiel auch in Anführungszeichen schwere Objekte, wie jetzt zum Beispiel einen Maßkrug, nicht selbst heben kann. Das heißt, ich bin in vielen Situationen des Alltags abhängig von anderen Menschen und natürlich auch abhängig von der Gesellschaft. Ich habe ganz früh gelernt, dass eben Dinge, die für andere selbstverständlich sind, für mich vielleicht nicht so selbstverständlich sind. Zum Beispiel Fragen wie, auf welche Schule gehe ich? Und ich meine jetzt hier nicht aufgrund meiner Noten, sondern schon mal aufgrund der Barrierefreiheit. Kann ich das Schulgebäude überhaupt betreten? Wo kann ich meine Freizeit verbringen? Was kann ich in meiner Freizeit machen? Welche Räume stehen mir offen? Wen brauche ich da zur Unterstützung? Wen möchte ich um mich rum haben, von wem möchte ich unterstützt werden, womit verdiene ich später mal mein Geld, darf ich mein Geld überhaupt behalten oder muss ich das abgeben, weil ich zum Beispiel mit Assistenz lebe und was machen all diese Dinge mit mir, was bedeutet es, wenn ich ständig jemand um mich herum habe, was bedeutet es, wenn ich vielleicht nicht große Ersparnisse ansparen kann, was bedeutet es auch für meinen Partner, wenn ich eben eine Partnerschaft eingehen möchte, wenn ich vielleicht eine Familie gründen möchte und auch Fragen wie, wo wohne ich, mit wem wohne ich, wer ist da alles mit dabei, was macht es zum Beispiel mit einer Partnerschaft oder einer Familie, wenn ich Assistenzkräfte mit im Haus habe, also immer auch fremde Menschen um mich herum, die ich ganz intim an mich heranlassen muss, weil sie mich pflegen, weil sie mir bei allen täglichen Dingen Unterstützungsarbeit leisten und dadurch natürlich auch meine intimsten und geheimsten Geheimnisse kennen. Und was macht es mit mir aus, wenn ich vielleicht 24 Stunden am Tag Chefin bin?
Wie schaffen Sie es denn, gerade auch, weil Sie viel Unterstützung brauchen bei ganz alltäglichen Dingen, über Ihren Körper selbst zu entscheiden, dass das immer noch Sie sind, die sagen, jetzt soll das passieren, jetzt soll das passieren?
Im Grunde genommen ist es immer Kommunikation. Also ich weiß tatsächlich, weil ich das ganz bewusst bei mir wahrgenommen habe, man hat mir schon im Kindergarten gesagt, ich kann sehr gut reden, ich kann mich klar ausdrücken. Ich denke, das ist so, weil ich es einfach mein Leben lang schon tun musste. Das heißt, ich muss dann einfach ganz klar sagen, egal ob das meine Eltern sind, die mich aktuell noch pflegen, ob das eine Freundin ist, mit der ich unterwegs bin oder ob das ein Assistent ist oder sonst irgendein Helfer, wann soll diese Person was für mich machen?
Okay, jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, was macht es denn jetzt eigentlich mit Ihnen, dass Sie den ganzen Tag die Chefin sind? Insofern halt auch, dass Sie den ganzen Tag kommunikativ ganz vorne dran sagen, bitte jetzt das machen oder vielleicht auch mal ohne Bitte.
Jeder Tag ist natürlich anders. Also zum einen ist es ein Stück weit ganz normal für mich. Ich habe ja schon gesagt, schon im Kindergarten wurde mir gespiegelt, dass ich darin recht gut bin, eben so zu kommunizieren und klar zu sagen, was ich will. Oft denke ich da gar nicht drüber nach, sondern mache es einfach. Aber klar ist auch, es gibt die Momente, da hat man die Energie nicht, da fällt es einem schwerer. Und dann gibt es eben auch Momente, wo ich mich in mich selber zurückziehe, wo ich mich gerade auch nicht sozial fühle und keinen um mich herum haben möchte, sondern wo ich mit mir allein sein will, um einfach ich selbst für mich zu sein. Und wo ich mir auch meine Räume suche, wo brauche ich denn wenig andere Menschen, wo brauche ich wenig Unterstützung? Und ich glaube, so das Spannungsfeld aus, auf andere Menschen zugehen, die Unterstützung annehmen und auch erbitten, aber auch man selbst sein dürfen und sich zurückziehen dürfen, ich glaube, das ist für alle Menschen was sehr Wichtiges.
Nähern wir uns noch den etwas intimeren Themen. Ein ganz wichtiger Themenbereich ist das reproduktive Recht. Man hört immer wieder so Geschichten, dass dann zum Beispiel Verhütung automatisch in irgendwelchen Einrichtungen verteilt wird, ohne dass die Frauen vorher gefragt werden und so weiter. Was ist Ihre Haltung dazu und was sind Ihre Erfahrungen und vielleicht auch Ihre Forderungen dazu? Weil das natürlich auch ein großer Bestandteil des Themas über meinen Körper bestimme ich selbst ist.
Also meine Haltung hier ist eigentlich ganz glasklar. Ich bin der Meinung, jede Frau, im Grunde jeder Mensch, sollte prinzipiell selbst bestimmen können, ob, wann und mit wem man eine Familie gründen möchte, ob, wann und wie viele Kinder in diesen Plan passen und gehören und damit natürlich auch, wie man verhütet und ja, welche Eingriffe am Körper gemacht werden dürfen. Verhütung ist ein Eingriff, das verändert ja unseren Hormonhaushalt, das kann körperliche Nebenwirkungen haben, das kann psychische Nebenwirkungen haben, also das sind ja wirklich auch alles Eingriffe. Da geht's ja nicht nur um Kinder bekommen oder nicht Kinder bekommen jetzt zu dem Zeitpunkt, da geht's ja um den Eingriff an unserem Körper. Dieses Recht, hier frei zu entscheiden, gilt natürlich auch für alle Frauen und Mädchen mit Behinderungen für mich. Und zum Glück ist es ja auch so, dass schon im Grundgesetz geregelt ist, dass Zwangssterilisationen in Deutschland nicht erlaubt sind. Seit 1992 ist es ja auch so durch das Betreuungsrecht, dass hier auch Menschen, die Hilfe brauchen, ihre Entscheidung zu kommunizieren, also die einen Betreuer haben, hier auch besser geschützt werden. Aber es ist tatsächlich immer noch so, dass gerade Frauen in Einrichtungen oft eher, ich sage jetzt mal, in die Richtung geschoben, gedrängt werden, dass man sagt, welche Verhütungsmethode sollen sie nehmen. Also A, wird schon mal vorausgesetzt, sie müssen verhüten, weil sie ansonsten in der Wohnform gar nicht leben könnten. Und dann gibt es da oft auch klare Vorstellungen, dass man sagt, es ist vielleicht jetzt nicht eine Pille, die man täglich einnimmt, sondern vielleicht lieber ein Implantat, ein Stäbchen oder irgendeine andere Verhütungsmethode. Und das wird dann so als gegeben vorausgesetzt. Und der Druck, der hier aufgebaut wird, ist, dass die Frauen ja oft gar keine Wahl haben oder dass es schwierig ist zu sagen, wenn ich nicht in der Einrichtung leben kann, wo kann ich denn dann leben? Das heißt, meine Forderungen wären an der Stelle, dass die Frauen zum einen medizinisch, genau wie alle anderen Frauen, aufgeklärt werden sollten, was bedeutet denn die verschiedenen Verhütungsmethoden, A, wie sicher sind sie, B, was machen sie mit meinem Körper, damit sie dann aufgeklärt selbst Entscheidungen treffen können, ohne Einfluss von Dritten, also wirklich eine Entscheidung zwischen ihnen und ihrer Ärztin oder ihrem Arzt. Und zum anderen fordere ich aber eigentlich auch eine Gesellschaft, die verschiedene Lebensmodelle zulässt und die auch verschiedene Wohnformen bereithält. Denn die Frauen müssen im Grunde genommen entscheiden können, ich möchte eine Familie gründen, ich gehe entweder das Risiko ein, schwanger zu werden, oder ich möchte ganz bewusst schwanger werden. Und dann brauchen sie aber auch einen Ort, wo sie leben können, also wo sie mit Familie leben können. Und sie brauchen natürlich auch die Unterstützung, die eben benötigt wird, damit sie ihre Kinder dann auch großziehen können.
Wenn es darum geht, dass wir in der Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt auch den Aspekt eben haben, über meinen Körper entscheide ich selbst. Was muss von Ihrer Position aus besser gemacht werden oder überhaupt gemacht werden, damit das auch für Frauen mit Behinderung gilt?
Also ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass es hier um Werte geht, um Werte, die wir in der Gesellschaft leben wollen. Das heißt, es ist ein Kompromiss, den wir miteinander aushandeln, so ein Wertesystem. Und da müssen wir uns einfach immer wieder bewusst machen, das ist ein Wert, da haben wir gesagt, den fordern wir ein, den möchten wir für unsere Gesellschaft. Der soll für alle gelten, also auch für kleine Kinder, die gerade erst lernen, was ist mein Körper, wo sind meine Grenzen, aber eben auch beispielsweise für erwachsene Menschen, für erwachsene Frauen, die vielleicht Schwierigkeiten haben zu kommunizieren, die vielleicht Schwierigkeiten haben, ihren Willen auszudrücken, warum auch immer, dass wir da wieder lernen zuzuhören und auch zu schauen, wie können wir hier feststellen, ob die Frau Konsens gibt oder nicht. Und wir müssen natürlich auch in der Gesellschaft kommen, wo wir es den Frauen ja antrainieren, wo wir ihnen die Lernerfahrung auch geben, sich damit auseinanderzusetzen, was möchte ich, wo sind meine Grenzen und ich darf die auch kommunizieren. Ich nehme nämlich in meiner Arbeit immer wieder wahr, sehr vielen Frauen mit Behinderungen fällt es immer noch sehr, sehr schwer, weil sie es nie gelernt haben, weil sie eigentlich so erzogen worden sind, dass sie immer Kompromisse eingehen, dass es anderen leicht machen möchten, dass sie selbst zurückstecken. Das heißt, so dieses Grenzen entdecken, festlegen und verteidigen haben sie oft noch nie gelernt. Das müssen wir ihnen beibringen.
Ja, vielen Dank.
Also tschüss.
Selbstbestimmung, das ist ein ganz zentrales feministisches Thema. Wer darüber nachdenkt, kommt schnell wieder auf den Aspekt der Intersektionalität, also Mehrfachdiskriminierung. Nehmen wir den bekannten Slogan der Frauenbewegung: Mein Bauch gehört mir. Eine Frau muss für ihre reproduktiven Rechte kämpfen, dafür, dass sie selbst entscheiden kann, ob sie ein Kind bekommen möchte oder nicht. Eine Frau mit Behinderung muss noch mal mehr dafür kämpfen und eine schwarze Frau mit Behinderung noch mal mehr. Das Thema reproduktive Rechte ist auch für die Gleichstellungsstelle immens wichtig. Ich habe mich in einer Videokonferenz mit Nicole Lassalle verabredet.
Die feministische Frauenbewegung hat eigentlich seit den 60er oder 70er Jahren für die reproduktive Selbstbestimmung von Frauen gekämpft. Das war ein ganz wichtiges Gleichstellungsthema. Und da ging es sowohl um den niedrigschwelligen Zugang zu Verhütungsmitteln, zu Aufklärung, sexueller Bildung. Es ging aber auch bis hin zu den Möglichkeiten, einen legalen und sicheren Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Bis heute im Paragraph 218 Strafgesetzbuch ist der Schwangerschaftsabbruch verboten. Er ist nur geregelt im Paragraphen 218a, in welchen Fällen er straffrei vorgenommen werden kann. Zum Beispiel innerhalb der ersten 3 Monate nach Beratung, nach einem Verbrechen, also einer Vergewaltigung, oder wenn für die Schwangere Gefahr auf Leib und Leben besteht. Also so ist die Situation im Moment. Wir haben in diesem Jahr noch eine Änderung in dem Bereich gehabt. Und zwar wurde der Paragraph 219 abgeschafft, das sogenannte Werbeverbot, das eigentlich eine Art Informationsmöglichkeit für die ÄrztInnen ermöglicht, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, zu sagen, mit welchen Methoden sie es machen.
Jetzt gibt es aber noch einen wichtigen Aspekt, und zwar der gesellschaftliche Druck, der auf nicht alle, aber doch auf bestimmte Frauen ausgeübt wird. Bitte kriegt Kinder.
Ja, genau. Also wir haben hier eine paradoxe Situation. Es gibt bestimmte Frauen, die zum Beispiel weiß gelesen sind, die in einer gewissen Bildungsschicht verortet werden. Die sollen so um das Alter von 30 herum schwanger werden, Kinder bekommen, aber bitte auch nicht zu viele. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen und Frauen, denen eine Schwangerschaft nicht unbedingt angeraten wird, wie wir zum Beispiel auch gehört haben, behinderten Frauen, schwarzen Frauen. Die Liste könnten wir noch viel länger machen.
Ja, und dann gibt es noch Personen, die in unser binäres System von Mann und Frau gar nicht eingeordnet werden möchten. Transpersonen und Interpersonen. Auch sie kämpfen darum, selbst über ihre Körper bestimmen zu können. Ich habe mein Rad gerade am Goetheplatz abgestellt und bin auf dem Weg in die Lindwurmstraße 71. Da ist die Trans-Inter-Beratungsstelle und da bin ich mit Freya Schuler verabredet. Die Trans-Inter-Beratungsstelle gibt es seit 5 Jahren. Vorher lief das alles auf ehrenamtlicher Basis. Aber auch heute geht natürlich nichts ohne ehrenamtliches Engagement.
Hallo Barbara, ich habe noch mal über das Thema Selbstbestimmung über den eigenen Körper nachgedacht. Selbstbestimmung von trans-, inter- und nicht-binären Menschen. In Bezug auf das Thema haben wir seit ein paar Jahren eine ganz neue Welle von Hass gegen diese Personengruppen. Und der kommt leider aktuell auch zunehmend in Deutschland an. Gleichzeitig haben wir zum Glück auch eine immer größer und sichtbarer werdende Solidarität unter FeministInnen. Das Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung ist ja ein Recht, das für alle Menschen wichtig ist und auch eine Befreiung von staatlicher Zuweisung und Normierung bedeutet. Für trans- und nicht-binäre Menschen ist es aber oft überlebenswichtig, weil wir eben in Bezug auf unsere eigenen Körper besonders vulnerabel sind. In München haben wir das große Glück, dass wir seit ein paar Jahren die Trans-Inter-Beratungsstelle haben und weil es wichtig ist, sich in diesem Thema genau zu informieren, weil sehr viele falsche Informationen kursieren, empfehle ich dir einfach mit Freya Schuler zu reden, die hat die Trans-Inter-Beratungsstelle mit aufgebaut und kennt sich einfach wahnsinnig gut in diesen ganzen Themen und Fragen aus. Ciao.
Mittelbau, erster Innenhof, Trans-Inter-Beratungsstelle. Oben drüber steht Münchner AIDS-Hilfe. Ich suche jetzt den Mittelbau im Innenhof.
Barbara Streidel, ich bin mit Freya Schuler verabredet.
Ah, ja, ich weiß Bescheid. Hallo.
Wir sitzen hier jetzt in der Trans-Inter-Beratungsstelle. Wir haben beide eine Maske auf, das ist hier die Regel, und wir haben uns auf ein Du geeinigt. Jetzt habe ich als allererstes mal eine ganz wichtige Frage. In deiner E-Mail-Signatur habe ich gelesen, dass du es nicht so gerne magst, mit Pronomen angesprochen zu werden. Das heißt sowas wie Liebe freier Schüler magst du nicht, aber auch nicht lieber freier Schüler und somit halt auch nicht liebe Frau Schüler und lieber Herr Schüler. Wie magst du es denn?
Also die eine Möglichkeit ist natürlich einfach ein Hallo, guten Tag, Vorname, Nachname und das erzeugt schon automatisch das. Wenn man es mit aktiven Gendern machen will, macht man einfach ein Liebe, Underline R oder Sternchen R, je nachdem, wie es lieber ist. Ausgesprochen wäre das Ganze dann mit einem Glottisschlag Lieber. Das war jetzt übertont.
Kann man sich gut vorstellen. Ja, über meinen Körper entscheide ich selbst. Das ist das Thema, das die Gleichstellungsstelle im Rahmen der Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt umtreibt. Du arbeitest hier in der Trans-Inter-Beratungsstelle und unterstützt Menschen genau dabei, selbstbestimmt über den eigenen Körper zu entscheiden. Wie kann ich mir denn deinen Alltag vorstellen?
Zu uns kommen Menschen, die entweder auf der Suche nach Sachen sind, die gesagt haben, okay, wir haben Fragen, die sich aufgeworfen haben. Dann unterstützen wir die bei der Suche. Und tatsächlich ist es so, wir machen das Komplettergebnis offen. Uns interessiert effektiv nicht, ob eine Person jetzt trans ist oder nicht, beziehungsweise, dass diese Person sich einfach danach wohler fühlt. Also wir haben keine besonderen Ziele. Wir haben dann auch relativ viele Angehörige, die kommen, okay, mein Kind, Elternteil hat sich gerade als trans bei mir geoutet. Was bedeutet das für mich? Wie kann ich unterstützen oder auch wie kann ich damit umgehen? Weil die meisten Menschen, sowohl die Transmenschen als auch die Angehörigen, haben keinerlei Wissen über die Situation, in die sie hineinkommen. Weil, liebe HörerInnen, jede Person von Ihnen könnte morgen in der Früh klar werden, okay, ich kann so nicht leben. Was bedeutet das jetzt? Deswegen sind wir nicht nur eine psychosoziale Hilfe, sondern auch eine Informationsberatung und die Hilfe dabei zu unterstützen. Im Bereich Inter sieht die Sache jetzt ganz, ganz anders aus. Es wird zwar sehr gerne gruppiert, Inter und Trans, man muss das jetzt aufteilen. Trans sind Menschen, die sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren oder nicht ausschließlich. Und Intermenschen sind Menschen, deren körperliche Merkmale nicht dem, was von der Gesellschaft als weiblich oder männlich definiert wurde, entsprechen. Das heißt, es gibt Intermenschen, die sich als trans identifizieren, weil sie bei der Geburt als weiblich kategorisiert wurden als Beispiel und sich aber eher männlich oder eher nicht binär identifizieren. Bin ich Inter? Kann ich Inter sein? Wie sieht die Sache damit aus? Kann ich Kontakt zu anderen Personen treffen, wie es da ist? Identität ist dort nicht direkt ein Thema, sondern ganz oft auch traumatische Erfahrungen im medizinischen System in der Vergangenheit.
Ich habe noch eine Nachfrage. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt Menschen, die sich als nicht binär verstehen. Was heißt denn das?
Zum Beispiel jetzt die Freier, die Person, die jetzt gerade mit euch spricht, identifiziert sich jetzt weder als weiblich noch männlich. Bevorzugt mag ich auch das die oder der Pronomen nicht, sondern keines. Oder im Englischen nutze ich dann auch they teilweise, im Schwedischen hen. Das bedeutet einfach nur, weder weiblich noch männlich beschreibt mein Leben, meine Erfahrungen und wie ich leben möchte. Es fühlt sich einfach alles falsch an. Ganz viele Menschen fallen unter weiblich und männlich, aber die wissen sehr genau, es ist weiblich oder männlich. Und ich weiß sehr genau, nee, das ist es nicht und das ist es nicht.
Das lateinische Wort inter heißt ja dazwischen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute denken, aha, inter ist halt dann in dem Raum zwischen männlich oder weiblich?
Wir glauben immer, das Weibliche und das Männliche wäre völlig eindeutig. Wenn wir jetzt aber genauer hinschauen, ist das zum Beispiel, wenn wir das Chromosomal anschauen, was dann ganz oft benutzt wird, XX und XY. Naja, wir haben auch XXXY, also es gibt unglaublich viel. Also das ist nicht eindeutig. So, noch viel abstruser wird's, wenn wir das Ganze jetzt anschauen. Wenn wir nämlich nur chromosomal schauen, geht es nur um das Aussehen der Gene, nicht die Inhalte. Wenn in einem Y-Chromosom die Gensequenz SRY nicht vorhanden ist, entwickelt sich dieser Körper phänotypisch, also von außen wahrgenommen, weiblich. Diese Personen sind oft fähig, Kinder zu bekommen, sind aber chromosomal gesehen nach der Definition männlich. Also merken wir, das funktioniert nicht. Dann können wir das Ganze noch hormonell anschauen. Die Einteilung ist wenig Testosteron, viel Östrogen weiblich. Jetzt haben wir aber auch Menschen, wie jetzt bei mir, die von beiden eine solide Menge einfach im Körper haben. Die sind weder in dem einen ganz niedrig noch in dem anderen. Und dann kommen wir noch an die Ausprägung der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale. Wenn wir glauben, das wäre wie in Schulbüchern, naja, dann sagen wir auch, alle sind weiß und alle inneren Schamlippen sind kürzer als die äußeren, was auch nicht der Realität entspricht.
Es ist wirklich ein sehr weites Feld und der Wunsch der Menschen, dass wir alles immer ordentlich in Schubladen einteilen können, den kann man schon verstehen, den Wunsch, so sind wir auch alle geprägt, aber er klappt hier auf jeden Fall nicht.
Wenn wir schon mit Schubladen arbeiten, weil wir uns damit wohler fühlen, dann sollten wir anschauen, ob wir Menschen in Schubladen stecken, die diese verletzen. Das muss das absolut Grundlegende sein. Ich habe ganz oft die Aussage bekommen, ja, aber das ist doch nicht höflich, wenn ich nicht Herr oder Frau vorneweg sage. Dann sage ich, naja, es ist auf jeden Fall nicht höflich, wenn ich eine Person beleidige und in eine Schublade stecke, in die sie nicht will und sie damit verletze. Dann ist es nicht nur unhöflich, sondern dann erzeuge ich Schaden.
Jetzt stehen wir ja hier gerade vor einer Veränderung auf rechtlicher Basis. Das Selbstbestimmungsgesetz hat unsere Bundesregierung vorgelegt. Hintergrund ist, dass die rechtliche Situation schwierig ist, dass viele Gesetze in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass irreparable Schäden an Personen durch Operationen zum Beispiel, durch chirurgische Eingriffe zum Beispiel passiert sind und dass das auf jeden Fall kein guter Zustand ist. Jetzt haben wir das Gesetz noch nicht, wir wissen also gar nicht, wie es werden wird. Aber was ist dein Gefühl? Wann können wir uns vorstellen, aha, hat was verbessert, hat was besser gemacht?
Wir müssen jetzt sagen, das Gesetz befasst sich in erster Linie ausschließlich mit dem Personenstandseintrag und dem Namen.
Hier stoppe ich das Gespräch mit Freya Schuler ganz kurz und gehe zurück in meine Videokonferenz mit der Gleichstellungsstelle. Warum ist dieses Thema Selbstbestimmung für Transpersonen für euch ein so wichtiges Thema?
Naja, es ist auf vielen Ebenen für uns ein wichtiges Thema. Einmal ist es einfach das Thema Selbstbestimmung ein grundlegend feministisches Thema, und zwar für alle Personen. Und zum anderen geht es aber darum, wir sagen ja immer, wir haben die rechtliche Gleichstellung erreicht, aber die tatsächliche Gleichstellung nicht. Und bei trans- und inter- und nicht-binären Menschen ist es eben anders. Da haben wir auch die rechtliche Gleichstellung noch nicht erreicht. Das Transsexuellengesetz ist jetzt 40 Jahre alt und es gibt inzwischen 7 Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die deutlich gemacht haben, dass Teile dieses Gesetzes nicht vereinbar sind mit unserem Grundgesetz. Das letzte Urteil war 2011 und seitdem steht eigentlich mit dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts aus, dass dieses Gesetz abgeschafft und durch ein neues Gesetz ersetzt wird, das vereinbar ist mit unserem Grundgesetz. Und darum geht es, wenn wir über das Selbstbestimmungsgesetz reden. Es geht einfach um ganz grundlegende Rechte, um die Frage, kann ich selbst entscheiden, wie ich leben möchte, wer ich bin, oder wird mir das Recht zu sein, als der Mensch mit der geschlechtlichen Identität, die ich habe, mit dem Geschlecht, das ich habe, vorenthalten. Also ein Thema, was natürlich auch ganz relevant ist, ist, dass das eine Personengruppe ist, die sehr massiv von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen ist. Transfrauen zum Beispiel sind ganz viel von Mikroaggressionen im Alltag, aber auch von ganz konkreten Anfeindungen auf der Straße, von Übergriffen, von zusammengeschlagen werden. Wir haben regelmäßig in den Nachrichten Berichten, wo wieder irgendwie eine Transfrau zusammengeschlagen worden ist oder massive Gewalt erlebt hat. Wir haben, wenn wir auch weltweit gucken, uns dieses Thema angucken, wir haben einen massiven Abbau von Rechten. Wir haben Länder, in denen haben Transfrauen eine durchschnittliche Lebenserwartung von 50 Jahren. Und wir haben gleichzeitig auch noch eine Personengruppe, die manchmal so ein bisschen aus dem Blick gerät. Das sind Transmänner und auch nicht-binäre Menschen. Das ist ein Personenkreis, der zum Beispiel sehr, sehr häufig von sexualisierter Gewalt betroffen ist. Die wenigen Studien, die wir haben, zeigen, dass das eine Personengruppe ist, die, weil sie eben so vulnerabel ist, sehr, sehr leicht auch nochmal Opfer wird, auch wenn sie gerade klein sind, wenn es um Transkinder geht. Wenn wir uns mit diesem Thema befassen, dann ist das auch ein ganz präventives Thema. Wenn wir die Menschen stärken, dann bekommen die einen anderen Stand und dann bekommen die auch einen anderen Schutz. Das ist ja auch der Zusammenhang, den wir immer wieder herstellen, wenn wir Empowerment-Angebote machen.
Letzte Frage an dich, Freya. Über meinen Körper bestimme ich selbst. Das ist das Thema von unserer Podcast-Episode heute. Was ist das, was wir als Gesellschaft machen können, damit Trans- und Interpersonen auf jeden Fall dabei Unterstützung erfahren können? Also was können wir als Gesellschaft da tun?
Hier will ich zuerst nochmal auf den Bereich von Inter eingehen. Einfach die Ideen von einer körperlichen Norm hinterfragen. Was soll das? Wie groß hat eine Klitoris zu sein? Wie groß hat ein Penis zu sein? Wo ist auf einmal die Änderung? Lasst die Menschen in Ruhe. Redet mit den Menschen, die ihr kennt, die zum Beispiel ein Kind erwarten, dass sie vorab schon überlegen können, was, wenn das Kind nicht dem entspricht, was wir in unseren Köpfen standardmäßig erwarten. Dann sind diese nicht so überrascht, wenn es passiert und sind gezwungen zu reagieren. Lasst die Kinder in Ruhe und selbst entscheiden, wenn sie soweit sind, was sie wollen. Und im Bereich Trans, ein Körper definiert nicht, wie wir aussehen. Wir sehen das derzeit auf der ganzen Welt, wo seltsame Gesetze kommen. In Florida ist gerade ein Gesetz verabschiedet worden, das offiziell zur Bekämpfung von Transfrauen, damit diese nicht den Mädchensport gefährden, was tatsächlich wissenschaftlich nicht haltbar ist, dass das jemals irgendwo gewesen wäre. Aber was jetzt dazu führt, dass Mädchen ihren Coaches berichten müssen, wann sie Periode haben, was im Endeffekt die Sachen der Reproductive Rights unglaublich einschränkt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt in den USA gerade ein Fallen des Rechts auf Schwangerschaftsabbrüche haben. Also wir sehen, dass ein Angriff auf Transmenschen ist im Endeffekt in nächster Instanz nur ein Alibi. Transmenschen sind zu uninteressant für den Machtfaktor, um irgendwie relevant zu sein, sondern werden als schönes Ziel benutzt, um die Leute gegeneinander aufzustacheln, um auch Frauen massiv ihre Rechte zu nehmen.
Danke dir.
Sehr gerne.
Alles hat mit dem Körper zu tun. Nicole Lassalle aus der Münchner Gleichstellungsstelle.
Der Slogan "Über meinen Körper entscheide ich selbst" umschreibt eigentlich die feministischen Anliegen, die wir alle gemeinsam haben. Das geht von der Frage der reproduktiven Rechte von Frauen über die Frage der Geburtenkontrolle bis zum Schwangerschaftsabbruch. Das betrifft aber auch die Frauen mit Behinderung, also Frauen, die auf Hilfe und Pflege angewiesen sind, mit der Fragestellung, wer pflegt mich? Habe ich dabei noch Selbstbestimmung über meinen Körper? Bis hin auch zur sexuellen Selbstbestimmung. Das trifft intersexuelle Menschen, die selbst bestimmen wollen, ob sie und wann sie geschlechtsangleichende Operationen machen und welchen Personenstand sie einnehmen wollen. Und das betrifft non-binäre und Trans-Menschen, die genau vor der Fragestellung stehen, ein bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht ändern zu wollen und vielleicht auch körperangleichende Maßnahmen treffen zu wollen. Also über meinen Körper entscheide ich selbst, hat viele Perspektiven, sehr viele intersektionale Verwobenheiten und ist für die feministische Frauenbewegung ein ganz wichtiges Thema.
Wer bin ich und wer will ich sein? Wie gehe ich mit denen um, die sich anmaßen, mir vorzuschreiben, wer ich bin? Ich blättere im Aktionsplan der Gleichstellungsstelle gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Zu dem Aktionsplan gehört ja auch dieser Podcast. Da, auf Seite 24 lese ich: Einerseits werden durch den feministisch-intersektionalen Ansatz die vielfältigen Bedarfe von Mädchen, Frauen, trans-, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen vorgestellt und diskutiert. Was hat Gabinus auch aus der Gleichstellungsstelle zu Beginn dieser Episode festgestellt? Dass Jungen immer noch als Norm gelten, was ihnen auch nicht immer gut tut. Das steht auch hier im Aktionsplan. Ich lese noch mal vor. Andererseits werden durch den geschlechtersensiblen, gleichstellungsorientierten Ansatz die vielfältigen Bedarfe von jungen, jungen Männern, trans-, intergeschlechtlichen und nicht-binären Kindern und Jugendlichen vorgestellt und diskutiert. Über meinen Körper bestimme ich selbst. Das wirklich zu tun, das ist eine Herausforderung. Ich höre mir nochmal die Sprachnachricht von Jakob Pfeiffer an, mit den Auszügen aus den Texten, die online bei Gleichberechtigung schützt vor Gewalt stehen. Eine Textstelle kam noch hinterher.
Das Recht auf körperliche und geschlechtliche Selbstbestimmung sollte aber für alle Menschen gelten. Für Frauen und Menschen, die schwanger werden können, für intergeschlechtliche Menschen, für trans- und nichtbinäre Menschen, für Kinder und für alte Menschen, für Menschen, die mit einer Behinderung oder Krankheit leben, für Menschen, die auf Assistenz oder Pflege angewiesen sind. Niemand hat das Recht, unsere Körper sexistisch zu diskriminieren. Für eine Welt, in der wir alle selbstbestimmt, gleichberechtigt und frei von Gewalt leben können.
Ja, ich bin für diese Welt. MünchnerInnen zeigen Haltung gegen sexistische Gewalt und Diskriminierung. Dieser Podcast ist Teil der Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt, der Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München. Musik und Soundeffekte: Steffi Müller in Zusammenarbeit mit Klaus-Erika Dietl, Mediendienst Leistungshölle. Moderation und Produktion: Barbara Streidel. Mehr Infos zum Thema, den einzelnen ProtagonistInnen und den hier genannten Organisationen gibt es in den Shownotes und auf der Website der Gleichstellungsstelle unter www.gleichberechtigungschütztvorgewalt.de.